Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Katja Scherer. Guten Tag. Im Bilanzskandal um den Zahlungsdienstleister Wirecard haben deutsche Aufsichtsbehörden versagt. Darin sind sich die meisten Beobachter des Falls einig. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat daher nun Pläne vorgelegt, wie er die Bankenaufsicht BaFin reformieren will. Und die schauen wir uns heute an. Und wir blicken auf den Kultursektor. Viele Theater und Opernhäuser sind nach wie vor geschlossen, brauchen also weder Bühnenbilder noch Kostüme. In unserem wöchentlichen Firmenporträt zeigen wir, was das für Kostümbildner bedeutet. Zuerst aber blicken wir auf den neuesten Konflikt zwischen den China und den USA, der sich seit heute Morgen nochmal zugespitzt hat. Die chinesische Regierung hat nämlich angekündigt, das US-Konsulat in der Stadt Chengdu zu schließen. Zu den Gründen Steffen Wurzel.
Dass Chinas Staats- und Parteiführung das amerikanische Konsulat in Chengdu schließen lässt, ist eine Reaktion. Denn die US-Regierung hatte vorgestern bekannt gegeben, dass das chinesische Generalkonsulat im texanischen Houston schließen muss. Das chinesische Außenministerium erklärte nun entsprechend, der Rauswurf der US-Diplomaten aus Chengdu sei eine berechtigte und notwendige Reaktion auf den Schritt der Amerikaner. Und Chinas Führung machte auch noch einmal klar, dass für sie allein die US-Regierung schuld ist an der derzeitigen Situation der Beziehungen beider Staaten. Diese Beziehungen als angespannt zu bezeichnen, wäre noch untertrieben. Die USA und China haben sich inzwischen im Grunde nichts mehr zu sagen. Es gibt zahlreiche massive Konflikte im Bereich von Handel und Wirtschaft, beim Thema Menschenrechte, Hongkong, Taiwan, Südchinesisches Meer. Selbst die militärischen Drohungen haben zuletzt spürbar zugenommen. US-Außenminister Mike Pompeo hat die chinesische Führung gestern erneut scharf angegriffen. Bei einer Grundsatzrede zur China-Politik in Kalifornien rief Pompeo die westlichen Staaten auf, entschieden gegen die kommunistische Führung in Peking vorzugehen. Dafür seien, so wörtlich, kreative und energische Ideen notwendig. Nach Ansicht von Chinas Außenminister Wang Yi sind die Beziehungen zwischen den USA und der Volksrepublik so schlecht wie noch nie seit Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Das war im Jahr 1979.
Der diplomatische Konflikt zwischen den USA und China spitzt sich zu, Steffen Wurzel berichtete. Und mit diesem Thema schalten wir jetzt auch in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Claudia Werle vor Ort. Frau Werle, lange Zeit hat die Corona-Pandemie vieles überschattet. Jetzt werden andere Konflikte wieder deutlicher. Wie sehr besorgt das die Anleger?
Ja, was da zwischen den USA und China passiert, sind Machtspiele. Ich habe kurz vor der Sendung mich mit Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock über dieses Thema unterhalten. Wie gefährlich diese Machtspiele sind, wollte ich von ihm wissen. Und hier ist seine Antwort.
Die sind relativ gefährlich, weil sie natürlich nicht nur die diplomatischen Scharmützel betreffen, wie beispielsweise jetzt mit den Schließungen der Konsulate, sondern auch sich im militärischen Raum abspielen, wenn man an die Präsenz großer chinesischer Kräfte im Südchinesischen Meer denkt und jetzt auch die Präsenz von immer mehr amerikanischen Kriegsschiffen in der Region. Da kann es durchaus mal zu einem ungewollten Störfall kommen, der dann eine weitere Eskalation hervorbringt.
Warum macht Trump das? Hat er die Wahlen im Blick?
Eindeutig. Er hat natürlich verstanden, dass kaum ein Argument in der amerikanischen Öffentlichkeit so parteiübergreifende Unterstützung erfährt wie eine harte Position gegenüber China. Viele Amerikaner sehen ihrer Gesellschaft und ihrem Land so ein bisschen die Felle davon schwimmen, Amerika als global dominierende Macht geschwächt und China in der Gefahr, diese Position zu übernehmen. Und da sind sehr viele Amerikaner dabei, wenn es darum geht, China sehr hart entgegenzutreten.
Können sich die Amerikaner eine Verschärfung der Streitigkeiten, einen sich anbahnenden, ja, kalten Krieg mit China überhaupt leisten?
Na, die Amerikaner sind natürlich gewohnt, sehr stark nach innen zu schauen. Die haben einen relativ kleinen Exportanteil, der liegt so bei 13-14% ihrer Wirtschaftsleistung. Und natürlich ist der Aufstieg Chinas zur Weltmacht, auch zur Weltwirtschaftsmacht, sehr viel stärker auch seiner Rolle im Welthandel zu verdanken. China fängt jetzt gerade erst an, auch diese Innenschau zu entwickeln. Das ist aber bisher noch relativ verhalten der Fall. Insofern kann man sagen, es ist jetzt vielleicht überhaupt die letzte Chance für Amerika, China Einhalt zu gebieten, weil Amerika natürlich auch gesehen hat, wie stark China in den letzten Jahren aufgeholt hat und wie stark China inzwischen die globale Dominanzrolle Amerikas bedroht. Also wenn es eine Chance gibt für Amerika, China aufzuhalten bzw. in die Schranken zu weisen, dann ist das jetzt.
Um die US-Wirtschaft ist es aber nicht gut bestellt. Vom Arbeitsmarkt kommen schlechte Zahlen und viele Ökonomen sagen ja jetzt schon, die USA brauchen Jahre, um den Corona-Schock zu verdauen.
Das ist richtig. Dieses Spiel, das Donald Trump seit einigen Monaten jetzt schon treibt, zu sagen, ich will die Wirtschaft auf jeden Fall wieder beschleunigen, um halt rechtzeitig zur Präsidentschaftswahl wieder einen guten Zustand der Wirtschaft erreicht zu haben, egal was mit den Covid-Zahlen passiert, die scheint nicht aufzugehen. Die Amerikaner haben jetzt wieder über 1000 Tote jeden Tag. Und das zeigt, wenn sich Trump versucht, gegen die Covid-Krise zu positionieren, dann wird der Virus gewinnen. Und das verhindert dann ein schnelles Erholen der Wirtschaft.
Sitzen die Chinesen am längeren Hebel?
Das glauben sie zumindest. Allerdings sollte man auch nicht die Macht der amerikanischen Volkswirtschaft unterschätzen. Und natürlich auch eventuell eine gewisse Solidarität, die vielleicht auch von westlichen Ländern kommt. Auch Europa beginnt sich ja jetzt ein bisschen kritischer zu positionieren im Hinblick auf das sogenannte Sicherheitsgesetz für Hongkong.
Stichwort Europa, die USA und China sind für uns wichtige Handelspartner. Was bedeuten diese Streitigkeiten?
Für Europa ist das Ganze verheerend, weil Europa natürlich sehr stark von den Lieferketten, von den globalen Lieferketten in beide Richtungen, Richtung Westen und Richtung Osten, abhängig ist. Aber auch direkt ist China sehr, sehr wichtig. China besitzt ein erhebliches Erpressungspotenzial, beispielsweise für die deutsche Automobilindustrie, die wiederum hierzulande sehr wichtig ist. Also das ist ein gigantischer Markt und entsprechend wichtig ist auch, dass es hier nicht zu einer Eskalation kommt.
Was haben diese Machtspielchen für Auswirkungen auf die Finanzmärkte?
Immer dann, wenn man gesehen hat, dass die globalen Wertschöpfungsketten bedroht wurden durch Spannungen, wenn zum Beispiel die US-Regierung wieder den aggressiven Ton hochgefahren hat gegenüber China, dann sind die Märkte im Prinzip in Deckung gegangen. Aber nicht nur das, es ist natürlich auch so, dass wir durchaus eine Veränderung der Finanzströme insgesamt erwarten können, wenn beispielsweise sich jetzt die Position von Hongkong verändert. Hongkong ist ein ganz wichtiger Finanzplatz in Asien, auch für das Sammeln von Direktinvestitionen für das chinesische Festland. Und insofern hat diese Krise ganz massive Auswirkungen auf die globalen Beziehungen. Und das ist in der Tat auch da, wo die Amerikaner ihre stärkste Verhandlungsposition haben.
Sagt Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock.
Ja, vielen Dank auch aus Köln. Dann sprechen wir doch mal über konkrete Zahlen, Frau Werle. Wie steht denn der DAX?
Zu Wochenbeginn noch, da war die Euphorie groß. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich auf ein Finanzpaket einigen können, um die schlimmsten wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zumindest etwas abfedern zu können. Doch es ist klar, mit Geld allein lassen sich die Probleme nicht lösen. Jetzt kamen schlechte Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt. Die zeigen, die Wirtschaftskrise in der größten Volkswirtschaft der Welt ist noch lange nicht gelöst. Dazu kommen die Spannungen zwischen den USA und China. Über Großbritannien ist in dieser Woche kaum gesprochen worden. Nichtsdestotrotz, die EU und Großbritannien verhandeln, wie es nach dem Brexit weitergehen soll. Nach einer Einigung sieht es momentan nicht aus, was die Lage ja nicht gerade einfacher macht. Immerhin, hier aus Europa kommen ermutigende Signale. Die Wirtschaft in der Eurozone ist im Juni stärker gewachsen als erwartet. Der DAX dennoch den ganzen Tag deutlich im Minus, fällt jetzt um 1,5% auf 12.900 Punkte.
Seit rund 15 Jahren streiten sich die USA und die EU ja auch über illegale Beihilfen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing. Jetzt hat Airbus einen wichtigen Schritt gemacht, um den Streit beizulegen. Welchen denn?
Ja, sie haben sich mit den Regierungen von Spanien und Frankreich darauf geeinigt, höhere Zuschüsse auf staatliche Vorschüsse zur Entwicklung der A350 Langstreckenjets zu zahlen. Die WTO, also die Welthandelsorganisation, sah darin unzulässige Subventionen. Die EU-Kommission hat nun die USA aufgerufen, milliardenschwere Strafzölle auf Flugzeugimporte aus der EU und auf andere Produkte mit sofortiger Wirkung aufzuheben. Aktien von Airbus deutlich im Minus.
Und dann blicken wir noch auf Euro, Rente und Gold.
Der Euro steigt auf 1,1588 $. Die Umlaufrendite von -0,51 auf -0,49% gestiegen. Die Feinunze Gold 1892,50 $.
Das war Claudia Werle aus unserem Börsenstudio. Vielen Dank. Der insolvente Zahlungsdienstleister Wirecard hat seit 2015 seine Bilanzen gefälscht und mutmaßlich Luftbuchungen in Milliardenhöhe durchgeführt, ohne dass es den Aufsichtsbehörden aufgefallen ist. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat daher schon kurz nach Bekanntwerden des Skandals angekündigt, dass er die Finanzaufsicht BaFin reformieren will. Jetzt hat er dafür konkrete Vorschläge vorgelegt. Theo Gers hat sich die angeschaut.
Olaf Scholz will offenkundig keine Zeit verlieren. Nach dem Bilanzskandal bei Wirecard und vor der deshalb angesetzten Sondersitzung des Finanzausschusses am kommenden Mittwoch legt der Finanzminister einen Aktionsplan vor. Scholz will die Finanzaufsicht stärken und so eine Wiederholung des Kontrolldesasters bei Wirecard verhindern. Im Zentrum seiner Vorschläge die Finanzaufsichtsbehörde BaFin. Sie muss, so steht es in dem Papier, das dem Deutschlandfunk vorliegt, künftig unmittelbar mit hoheitlichen Befugnissen gegenüber Kapitalmarktunternehmen auftreten können. Sie soll ein Sonderprüfungsrecht gegenüber allen kapitalmarktorientierten Unternehmen erhalten, also nicht nur gegenüber Banken, sondern auch gegenüber Unternehmen wie Wirecard. Die BaFin soll künftig auch forensische Prüfungen durchführen. Das sind auf spätere Gerichts- oder Ermittlungsverfahren bezogene Bilanzprüfungen. Und sie soll drittens das Recht bekommen, die Öffentlichkeit früher als bisher über eine solche Bilanzkontrolle bei einem Unternehmen auch informieren zu dürfen. Für Daniel Bayerz, den Finanzexperten der Grünen, geht das alles schon mal in die richtige Richtung.
Herr Scholz legt sich bei dieser Fehlerkorrektur jetzt ordentlich ins Zeug. Das hätten wir auch erwartet bei der Aufklärung um den Wirecard-Skandal. Und wenn man etwas korrigieren möchte, dann will man ja auch genau wissen, wo und warum und wie konnten diese Fehler überhaupt erst passieren. Und erst dann sind wir in der Lage, die Finanzaufsicht und die Wirtschaftsprüfung so aufzustellen, dass der nächste Betrug verhindert wird. Aufklärung und Reform, die müssen Hand in Hand gehen und das gehört zusammen.
Heißt übersetzt, die bohrenden Fragen, die Finanzexperten aller Parteien gegenüber Scholz, der BaFin oder auch dem Kanzleramt haben, sie bleiben. Auch wenn jetzt schon Pläne vorgelegt werden, die einen zweiten Fall Wirecard verhindern sollen. Dabei räumt auch das Finanzministerium in seinem Aktionsplan ein, einen hundertprozentigen Schutz gegen kriminelles Verhalten wird es niemals geben, auch nicht auf dem Finanzmarkt. Verstärken will Scholz auch die Aufsicht über Bilanzprüfer. Die staatliche Abschlussprüferaufsichtsstelle, kurz APAS, soll mehr Biss bekommen. Sie soll Bilanztestate, auf die sich Investoren bei Wirecard so verlassen hatten wie bei anderen Firmen auch, künftig auch ohne Anlass und risikobezogen einer Prüfung unterziehen können. Bisher geht dies nur, wenn es konkrete Anhaltspunkte für eine Pflichtverletzung der Bilanzprüfer gibt. Alle Unternehmen von öffentlichem Interesse sollen zudem verpflichtet werden, ihre Bilanzprüfer spätestens nach 10 Jahren zu wechseln. Außerdem soll künftig die Trennung zwischen Prüfung, etwa der Bilanz, und Beratung durch das gleiche Unternehmen verschärft werden. Daniel Bayerz.
Auch da sehen wir großen Reformbedarf, wenn es um die Rotation geht, wenn es um Trennung von Beratung und Bilanzkontrolle geht, wenn es aber auch um die Haftungsgrenzen geht, denn die ist aktuell sehr niedrig angesetzt. Da steht ein bisschen was drin offenbar. Auch dem Thema müssen wir uns viel intensiver annehmen.
Gemeint ist, dass Bilanzprüfer bisher nur mit maximal 4 Millionen Euro haften, wenn ihre Testate fehlerhaft waren. Geprüft werden soll nach dem Aktionsplan auch, wie Hinweise von Tippgebern künftig besser genutzt werden und wie die Anreize für diese sogenannten Whistleblower verbessert werden können.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat Pläne vorgelegt, wie er die BaFin reformieren will, Theo Gers berichtete. Ein Name fällt in der Debatte um das Versagen der Finanzaufsicht immer wieder, SEC. Das steht kurz für Securities and Exchange Commission und ist das Kürzel für die US-Börsenaufsicht. Die gilt im internationalen Vergleich als sehr schlagkräftig und wird jetzt auch oft als Vorbild für die BaFin angeführt. Nicole Markwald erklärt, was die Behörde auszeichnet.
Die US-Wertpapier- und Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission wurde 1934 gegründet, 5 Jahre nach dem Börsencrash von 1929. Ihr erster Vorsitzender war Joseph Kennedy, Vater des späteren Präsidenten John F. Kennedy. Auf ihrer Webseite erklärt die SEC an oberster Stelle, ihre Mission sei, die Interessen der Anleger am Markt zu schützen. Darüber hinaus ist die Bundesbehörde mit Sitz in Washington D.C. für die Neuzulassung von Wertpapieren zum Börsenhandel zuständig und überwacht die Börsengeschäfte. Alle Aktiengesellschaften, egal ob aus den USA oder dem Ausland, müssen sich bei der SEC registrieren lassen, wenn sie in den USA an die Börse streben. Dann sorgt die Behörde dafür, dass die Anleger Zugang zu allen unternehmensrelevanten Informationen bekommen. Auch die Jahres- und Quartalsergebnisse müssen in speziellen Formularen der SEC veröffentlicht werden. Die Behörde ist auch dafür zuständig, Insiderhandel und Preismanipulation aufzudecken. Außerdem prüfen die rund 3.500 Mitarbeiter Bilanzen. Und die Befugnisse gehen noch weiter, denn die US-Börsenaufsicht tritt auch als Strafverfolgungsbehörde auf. Sie kann Ermittlungen gegen Unternehmen führen und Anklage erheben. So musste sich Siemens in der Schmiergeldaffäre gegenüber der SEC verantworten. Anfang dieses Jahres musste die kalifornische Bank Wells Fargo in der Affäre um fingierte Konten eine Milliardenstrafe zahlen.
Die amerikanische Börsenaufsicht SEC wird öfter als Vorbild für die BaFin angeführt. Nicole Markwald hat sie vorgestellt. Am Wochenende mit Freunden treffen und essen gehen, das ist in Deutschland inzwischen wieder möglich. Viele große Opern- und Schauspielhäuser aber sind nach wie vor geschlossen. Das belastet auch die Firmen, die den Theatermachern zuarbeiten. Zum Beispiel einen Kostümbildner aus Gelsenkirchen, in dessen Räumen es derzeit oft verdächtig leise ist. Das Firmenporträt von Simon Schomecker.
Dass bei Charisma Costumes in Gelsenkirchen nur eine einzige Nähmaschine läuft, kommt eigentlich selten vor.
Normalerweise kann es auch wirklich Sweatshop-mäßig hier vorangehen. Das kann sehr laut sein, wenn so eine Maschine rattert und die Overlocks rattern oder die Bügeleisen sissen, dann kommt da schon was drauf.
Manchmal entstehen in 2 Monaten 300 Kostüme für ein Theaterstück. Momentan ist eine leise Geräuschkulisse normal. Durch die Corona-Krise sind der Schneiderei, die sonst großen Schauspielhäusern und Tanzkompanien zuarbeitet, 75% der Jahresaufträge weggebrochen. Die Gründer Sabrina Zühler und Ben Vorha können daher gerade nicht an ihr normales Pensum denken.
Es ist schon öfter vorgekommen, dass wir 2 Premieren an einem Tag hatten. Und dann ist Ben vielleicht in Zürich und ich bin in Arnheim.
Ja. Und in der Zwischenzeit geht die Arbeit hier in Atelier dann auch weiter.
Das Atelier ist etwa 450 Quadratmeter groß. Es befindet sich im Keller eines Hinterhauses in einem alten Gewerbehof in der Gelsenkirchener Altstadt. Eine Steintreppe führt in einen schmalen, halbdunklen Gang hinunter. Von dort aus gelangt man vorbei an Arbeitsräumen mit Farben, Stoffen und Kurzwaren in den Hauptnähraum. Weiß gekachelte, eckige Säulen prägen das Bild.
Leute aus England, die hier reinkommen und sagen, das sieht ja aus wie ein Tube Station.
Zwischen den Säulen finden sich Nähplätze, Bügelbretter und auch ein Tisch, an dem Pappschnittmuster entstehen und auf die Stoffe übertragen werden. Die Räume haben sogar eine textile Vergangenheit. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg wurde hier Weißwäsche hergestellt. Sabrina Zühler und Ben Vorha zogen Anfang der 2000er Jahre ein. Kennengelernt haben sie sich 1997. Die heute 51-jährige Gelsenkirchenerin Sabrina besuchte einen Kostümkonzeptionskurs, geleitet von Ben an der Düsseldorfer Modeakademie.
Ich habe in Düsseldorf Modedesign studiert und auch in der Modeindustrie halt meine eigenen Kollektionen entworfen und die Schnitte ausgeführt. Und im Endeffekt war es mir ein bisschen zu vorgegeben, zu wenig interessant.
Ähnlich erging es dem gebürtigen Niederländer Ben. Lange war der 59-jährige Kostümbildner, Balletttänzer und Choreograf am Gelsenkirchener Musiktheater.
Ich merke das noch immer, wenn wir jetzt zu Theater gehen. Da wird sehr schön gearbeitet, aber es ist sehr traditionell.
Also beschlossen die beiden, sich selbstständig zu machen und viel auszuprobieren. Zum Beispiel ein Kostüm, das mit Steuersensoren bestückt ist. Ben zeigt einen Film, in dem ein Schauspieler mit dem Sensorkostüm vor einer Videowand tanzt. Darauf laufen Bildfolgen ab, gesteuert durch die Tanzbewegungen.
Es geht darum, dass zur gleichen Zeit, dass der Person tanzt, das auch ausgestrahlt wird irgendwo anders oder auf der Bühne. Und das virtuell den ganzen Raum ändert. Die Leute haben das dann gesehen und dann geht es immer weiter.
Auch mit normalen Kostümen, meistens aus elastischen Stoffen. Materialproben von weiß bis bunt schillernd hängen auf einer Garderobenstange. Daneben steht eine Schaufensterpuppe mit einem Ganzkörperanzug voller Tattoos. Er wurde, wie alle anderen Kostüme, den zukünftigen Träger auf den Leib geschneidert.
Die gehen hin zu dem Akteure-Tänzer und dann nehmen wir Maß. Dann reden wir mit dem Choreografen, dann machen wir Entwürfe, dann sorgen, dass die Stoffe da sind. Und dann, wenn es so halb rollt, dann nehmen wir alles mit und probieren das an.
Alle Arbeitsschritte erfolgen also aus einer Hand. Und dazu ist viel Logistik notwendig. Denn Kunden gibt es in Gelsenkirchen genauso wie in Amsterdam, in London und sogar in Havanna.
Mit unseren Nähmaschinen und allen Materialien, die man vor Ort nicht bekommt, sind wir dann...
Wir waren ja 6 Wochen in Havanna, glaube ich, und haben die Produktion da ausgestattet.
Dazu war das komplette Team mitgereist. Sabrina und Ben können es nach Bedarf auf bis zu 6 Leute aufstocken. Etwa 30 Produktionen stattet Charisma Costumes so jährlich aus. Zu ihrem Jahresumsatz möchten sich die Geschäftsführer nicht äußern. Sie betonen jedoch, für fast alle Budgets gibt es Lösungen.
Weil wir das auch interessant finden, zu Ich meine, dann machen wir mehr, als das ein Budget hergibt, aber das machen wir, weil wir das wollen. Das ist Idealismus ist dabei.
Aber durch die Corona-Krise musste sich auch Charisma Costumes neue Tätigkeitsfelder suchen. So nähen sie schon länger Mund-Nasenschütze. Außerdem wollen die Inhaber sich auch wieder verstärkt den Nähkursen widmen.
Vielleicht für Studenten oder Leute, die sich weiterbilden wollen, weil ich meine, dann können wir eigentlich sehr komplizierte Nähkurse anbieten. Und wir unterrichten auf Kunsthochschule in Holland und in der Schweiz. Da arbeiten wir mit ankommenden Choreografen, Regisseuren, Tänzer. Und dieses Standbein wollen wir jetzt auch ausweiten. Da haben wir jetzt Zeit für.
Ben Vorhaar und Sabrina Zühler hoffen, spätestens für 2021 auch wieder mehr Kostüme herstellen zu können. Denn gerade nach der Corona-Krise haben es sich die Menschen verdient, schöne Theateraufführungen zu erleben.
Wie Unternehmen im Kulturbetrieb mit der Krise umgehen, hat Simon Schumacher am Beispiel von Charisma Costumes erzählt. Das war das Firmenporträt. Damit kommen wir zur Wirtschaftspresse. Darin geht es heute um die Autobranche. Dass Tesla und Daimler ihre höchst unterschiedlichen Quartalsbilanzen mit kurzem Abstand vorgelegt haben, das hat bei einigen Kommentatoren für Symbolkraft gesorgt.
Just an dem Tag, an dem Daimler Milliardenverluste meldet und über einen historischen Jobabbau diskutiert, liefert der E-Auto-Emporkömmling Tesla den vierten Quartalsgewinn in Folge. Die alten Diesel- und Benzinerschmieden müssen sparen, die neuen aus Palo Alto expandieren. Und an der Börse ist Tesla jetzt mehr wert als BMW, Daimler und VW zusammen. Das alles bedeutet nicht, dass die alten Autohersteller abgemeldet sind, aber sehr wohl, dass sich die Spielregeln geändert haben. Tesla-Mitbegründer Elon Musk werde voraussichtlich als der Henry Ford seiner Generation in die Geschichte eingehen, prophezeit das Handelsblatt. Dennoch ist und bleibt ein Tesla fürs Erste ein Auto, das potenzielle Käufer nach den gleichen Kriterien bewerten wie andere Autos. Ein Auto, dem Audi, Porsche und zuletzt die Volvo-Tochter Polestar konkurrenzfähige elektrische Alternativen entgegengestellt haben. Dass Tesla in der Elektrifizierung des Automarkts seine Spitzenposition behält, ist alles andere als ausgemacht, auch wenn die in den Aktienkurs bereits eingepreist ist. Das Rennen beginnt erst. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung äußert sich zurückhaltend. Im jüngsten Quartal hat Tesla zwar überraschend viele Autos ausgeliefert und den vierten Gewinn in Folge geschafft. Die zur Regel gewordene Profitabilität ist aber zu relativieren, weil sie viel mit dem Verkauf von Emissionspunkten zu tun haben dürfte. Inwiefern das reine Autogeschäft profitabel ist oder nicht, ist schwer einzuschätzen. Bei allen Fortschritten, die Tesla ohne Zweifel macht, haben somit auch Skeptiker noch immer Munition. Rittersport bleibt nach einem höchstrichterlichen Urteil weiter die einzige quadratische Schokolade in deutschen Supermarktregalen. Doch nach Einschätzung der Tageszeitung Taz wird dieser Sieg für alle Markenartikler nicht lange währen. Denn die Zeiten, in denen quadratisch automatisch gut war, sind vorbei. Inzwischen werden aus treuen, bewusste Kunden. Sie lassen sich keinen Lebensstil verkaufen, sie wählen für ihren Lebens- und Ernährungsstil aus und misstrauen dabei Verpackung und Etiketten. Sie interessieren sich für die Produktionsbedingungen und sie geben bei Schokolade mehr Geld aus, wenn der Kakao bio und fair angebaut wurde.
Damit endet die Wirtschaftspresse und auch unsere Sendung Wirtschaft am Mittag. Nach den Nachrichten hören Sie hier Deutschland heute mit Claudia Henn. Ich bin Katja Scherer. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche einen schönen Nachmittag.